Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir treffen uns tatsächlich am 1.1. und wie es so ist an einem 1.1., habe ich schön zusammengepackt. Ja, Rita und ich haben uns brav getestet. Wir sind geimpft und geboostert, dürfen hier zu zweit sitzen. Wir sind ja immer noch nicht zu zehnt. Ich habe meinen Mikrofonständer vergessen. Das heißt, ich darf jetzt eine Stunde lang mein Mikrofon in der Hand
halten. Ich habe angeboten, das zu tun.
Das stimmt, das hat Rita, aber ich möchte die Kontrolle über die Pegelinstrumente nicht abgeben. Mhm. Deswegen darf Rita.
Traut meinen Unterarmen nicht.
Nee, das muss ja alles ordentlich sein. Ich mache die Technik.
Am 1.1. des Jahres muss noch alles ordentlich sein, da hast du recht.
Ja, oder improvisiert. Ich meine, wenn man nicht gleich anfängt zu improvisieren, wo soll man dann enden, weißt du?
Ja, besonders in diesem Jahr, das ja vermutlich eine Reprise des alten Jahres mit sich bringen wird. Ja. Aber gut.
Das war ja nicht unser Thema.
Nein,
wir
hatten
uns ein anderes vorgenommen. Das Lustige war, dass Rita dann schrieb, na, dann lass uns das leichtere Thema nehmen.
Ja, ich geißele mich sehr hart für diesen Satz, weil ich bereits nach etwa 5 Minuten der Vorbereitung gemerkt habe, oh Gott.
Es ist gar nicht das leichtere Thema.
Es sind so ganz viele Untiefen bei diesem Thema. Man kann in so ganz viele Fallen tappen. Nun ja, es ist auch gar nicht schön anzuhören. Sollen wir schon mal erzählen, was du zum Thema denkst? Nora hat gesagt, setzen 6 zu diesem Thema. Und damit belasten wir euch jetzt.
Ja, das stimmt. Das Ding war, dass ich ja das Thema schon ins Auge gefasst hatte, bevor es dieses Gespräch gab. Und das war am 28. November 2021 veröffentlicht beim ZDF das Gespräch zwischen Richard David Precht, ich würde mal Kaspar Friedrich sagen.
Ist das auch kein Name
für einen Hund? Genau. Und Svenja Flasspöhler, ihrerseits Philosophin. Mhm. Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und die hat ein Buch veröffentlicht zu Sensibilität. Mhm. Und dann hatte ich das Thema aber auch, und wir haben es ja auch hier schon ein paar Mal angesprochen, ne? Irgendwie so.
Ja, wir sind um dieses sein, Thema so rumgekreist.
So, genau, sind wir so ein bisschen rumgekreist und dann hatte ich überlegt, das könnten wir eigentlich ja mal so thematisieren. Und dann fand ich aber, wir können es nicht thematisieren, ohne dieses Gespräch gesehen zu haben oder angehört zu haben. Mhm. Zumal ich so am Rande mitgekriegt habe, dass es darüber auch im Netz eine Debatte gab.
Die kenne ich nicht, die müsstest du dann jetzt
bei
kurz.
Twitter. Ich habe sie auch nicht richtig verfolgt, weil ehrlich gesagt Ende November war ich so drüber mit allem. Ich hatte so einen kompletten Informations-Overload und habe mir das Gespräch dann deswegen auch schon nicht angeguckt, weil das, was darüber geschrieben wurde oder das, was ich darüber mitbekommen habe, hat jetzt mich nicht dazu angeregt, das anzugucken, weil ich das Gefühl hatte, ich erfahre dort nichts Neues.
Ach so.
So war es dann auch.
Schlecht geteasert. Verstehe.
Nee, gut, also gut geteasert. Ich danke meiner Bubble dafür, dass sie. Ich danke meiner Bubble. Auch geil. Meiner Champagnerflasche. Und dann dachte ich, naja, komm, wir können aber nicht drüber reden, ohne dass wir uns das angeguckt haben. Und deswegen habe ich Rita den Link geschickt.
Hausaufgabe.
Ja, und ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich hatte auch einen Zettel dabei, den ich aber auch nicht. Der liegt irgendwo rum. Deswegen musste Rita den Witz machen, weil da habe ich nämlich draufgeschrieben: Thema verfehlt, Sätzen 6. Mhm. Weil es geht in diesem Gespräch zwischen Precht und Flasspöhler meiner Meinung nach nicht unbedingt um Sensibilität, sondern um ganz andere Themen. Und was ich daran so krass finde, gleich zu Beginn, ist, dass sie Themen aufwerfen wie Gendergerechtigkeit, Diskriminierung von Transpersonen, Rassismus, die MeToo-Debatte. Und da geht es ja im eigentlichen Sinne erstmal nicht um Sensibilität, sondern um Menschenrechtsverletzungen, um die Verletzung von Grundrechten und damit um Gewalt.
Wobei der Bogen ja in ihrem Buch gespannt ist und es schon diese These gibt, dass die Entwicklung der Menschenrechte mit Zunahme von Sensibilität zu tun hat. Und da, wo Raum ist, die Thesen ihres Buchs vorzustellen und zu diskutieren, ist es sicher auch lohnend, eine Autorin zu hören über das, was sie geschrieben hat. Ist immer irgendwie lohnend, weil es nochmal die Perspektive ergänzt. Aber insgesamt hat dieses Gespräch so einen Gestus und eine Wendung an vielen Stellen genommen, wo ich mir gewünscht hätte, dann lieber nah am Buch als an den vermeintlich passenden gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Vielleicht zäumt das Gespräch auch das Pferd von hinten auf, das weiß ich nicht. Aber ich fand die Verknüpfung direkt zu Beginn irgendwie sehr ungünstig, weil wir da eigentlich über etwas ganz anderes sprechen. Also, weil wenn ich das zum Beispiel an die MeToo-Debatte kopple und sage, naja, der Titel der Sendung, der ja auch mit reinspielt, Kontexte, ne, sensibilisieren wir uns zu Tode, ist ja dann auch, naja, dieses stell dich nicht so an. Im Rahmen von, wenn wir bei MeToo sprechen, von Vergewaltigung, im Rahmen von, und es ging bei dieser MeToo-Debatte wirklich um sexuelle Übergriffe, um sexuelle Gewalt, das ging jetzt nicht um, da hat sich jemand angestellt wegen einem Klaps auf einem Po, was auch nicht in Ordnung ist, ja, so.
Ja, ja.
Aber das ging ja wirklich, und es sind Menschen verurteilt worden und das auch zu Recht, so, und da, wo Rechtsprechung eingreift, finde ich, naja, schwierig einfach zu sagen, naja, wir sind da zu sensibel geworden oder wir sensibilisieren uns zu Tode, weil das Gespräch findet nun mal unter dieser Überschrift halt statt.
Ja, das war bestimmt irgendeine witzig gemeinte Anleihe bei wir amüsieren uns zu Tode. Das ist ja so eine These aus den 80ern, wo es um Unterhaltungsmedien ging. Jetzt kann man auf der Metaebene mal drüber reden, wie Unterhaltungsmedium inzwischen geht, nämlich mit einem knackigen Titel und dann wird da über was gesprochen und Dinge vermischt miteinander, die vielleicht dann doch lieber unvermischt diskutiert worden wären.
Ja.
So war mein Eindruck. Und dennoch, wenn man das nicht ganz überblickt, ist es immer schwierig, den DiskutantInnen zu unterstellen, was sie da wohl gemeint haben. Ich weiß auch nicht, wie viel da geschnitten wurde. Wir haben jetzt eben nur dieses Gespräch zur Hand und das Buch. Und ein Stück ist es auch, glaube ich, gut, sich davon zu lösen und einfach ja, darüber zu sprechen, wie wir Sensibilität, Empfindsamkeit, Empfindlichkeit verstehen. Das kann man mit Svenja Flaßpöhlers Buch nachvollziehen. Man kann es aber auch über ihr Buch hinaus nachvollziehen, denke ich.
Weil sie darin ja auch sehr viele andere Autoren und Autorinnen zitiert.
Genau. Und meine Empfehlung ist, die zitierten Autorinnen und Autoren zu lesen. Aber gut, also ich bin immer total dankbar, wenn jemand sich die Arbeit macht, das so zu kompilieren und so zusammenzustellen. Man kann sich ja streiten darüber, ob man das in der Weise machen muss. Wer bin ich jetzt, das zu kritisieren? Ich habe so ein Buch nicht vorgelegt, ne? Ich bin auch keine Rezensentin. Aber ja, zuweilen ist es dann eben in den Positionen, die referiert werden, notwendig holzschnittartig, auch damit so ein Buch gelesen wird. Und dann werden philosophische Positionen gegeneinander gehalten, die ja differenzierter dargestellt keineswegs irgendwie schwarz-weiß gewesen wären. Und wenn man Schwarz-Weiß-Positionen aufmacht, ist es dann auch relativ leicht dabei rauszukommen, dass man mehr Grau bräuchte oder bunt, ne? Ja, also damit habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, das Thema, und das ist schon stark, ist eins, über das man sprechen darf und sprechen sollte. Und
definitiv.
Es ist ein strittiges. Es ist eins, wo man auch sich die Köpfe drüber heiß reden kann. Dass das nicht passiert in dem Gespräch, fand ich eher irritierend.
Genau, das finde ich auch irritierend. Und ich möchte eins kurz ergänzen. Es findet da eine, meiner Meinung nach, und das ist jetzt wirklich ein hartes Urteil, aber eine perfide Form der Täter-Opfer-Umkehr statt. Und zwar relativ zu Beginn. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie es zusammengeschnitten worden ist, an welchen Stellen. Aber da kommen Thesen auf, wo ich denke, okay, sorry, aber nee, das kann man einfach, also klar, man darf das alles sagen, aber wenn man das so sagt, wie es gesagt worden ist, dann muss man sich auch damit beschäftigen, dass es dazu Widerspruch gibt.
Genau.
Und den hätte es von meiner Seite gegeben.
So, und das ist ja Kern der Sache, finde ich. Da sind wir ja im Herz dessen, was da eigentlich zu verhandeln wäre, finde ich. Ja, hast du genau reingeführt, weil eigentlich ist ja darüber zu verhandeln, ob man das und das noch so und so sagen darf. Das ist ja offensichtlich auch der Gestus dieses Gesprächs, den ich dann ein bisschen, wenn es so angeleiert wird, denke ich immer, wow, ja, auch das hätte ich jetzt anders eingeleitet. Aber gut, wenn es diesen Gestus hat, aber man wird doch wohl noch sagen dürfen oder das muss doch nötig sein.
Ja, den hat es aber leider an einigen Stellen.
Ja, dann muss ich aber auch sagen, dass mein Gegenüber dieselbe Position beziehen darf und sagen kann, ja, dann darf ich aber auch sagen, nö, darfst du aber so nicht sagen, weil. Also dann muss es natürlich zu einem Austausch von Argumenten kommen. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, in welchen Kreisen sich beide bewegen, In den meinen nämlich nicht. Nein, die analysieren auch natürlich eine mediale Debatte, die ich nicht gut genug kenne. Aber wenn ich ehrlich bin und mir das auf der Zunge zergehen lasse, was da an Vorwürfen im Raum steht, nämlich es gäbe irgendwie so sehr viele Sensibelchen und es gäbe so einen Hang der Gesellschaft dazu, das Sensible zu ernst zu nehmen oder ihm zu viel Gewicht beizumessen.
Und sich darüber zu sehr zu empören.
Genau, und es ragt zu schnell in Empörung, da wo Sentiment vielleicht noch gar nicht das Problem wäre und so weiter. Und das dann zusammenzubringen mit den Debatten, die du eben genannt hast, mit den gesellschaftlichen, das unterstellt ja, dass diejenigen, die für sich einfordern, bitte in der richtigen Sprache angesprochen zu werden oder die darauf hinweisen, dass sie ja hundertelang nicht berücksichtigt waren im Diskurs oder so, dass die sich so ein bisschen anstellen.
Ja.
Und das erlebe ich in den Gesprächen mit denjenigen halt überhaupt nicht. Ich finde, ich habe nie so differenzierte und gute Streitgespräche geführt und mich hat noch nie jemand mit dieser Keule, das darf man aber nicht sagen, irgendwie mundtot gemacht. Ist mir einfach noch nicht passiert.
Jetzt kann man natürlich nie.
Also ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass wir schon zu viel voreilenden nicht gehorsam der Debatte gegenüber, aber vielleicht zu sehr darauf eingestimmt sind, dass da kein Gegenwind kommt. Aber für mein Empfinden ist es oft so, ich werde gehört, mir wird zugehört, mir wird auch relativ wohlwollend zugehört und ich vergaloppiere mich sowohl mit Worten als auch mit Argumenten durchaus.
Mhm.
Aber mir wird häufig eine eher freundliche Haltung unterstellt, die ich tatsächlich ja habe. Und auf Basis dieser gemeinsamen freundlichen Haltung kann man sich halt total gut streiten.
Ja, aber es geht ja auch gar nicht um Streit und es geht ja auch gar nicht ums nicht sagen dürfen, sondern es geht um die Art des Widerspruchs. Und
ja,
was mir da halt zu kurz kommt, wir sind jetzt noch kurz bei dem Gespräch, wir öffnen das gleich auf eine andere Ebene.
Ja.
Aber was mir darin zu kurz kommt, ist die Komplexität, die es hat. Also es geht ja, gerade wenn wir im Netz gucken, geht es ja nicht nur darum, dass Leute sensibel sind und sich empören, sondern da geht es knallhart um Hass, um Hetze, um Beleidigung, um Gewalt in digitaler Form, aber eben auch in ganz realer Form.
Mhm.
Das, finde ich, zeigt sich nirgendwo so gut wie in dieser Corona-Pandemie, wo wir auf den sogenannten Corona-Spaziergängen, die einfach unangemeldete Demonstrationen sind, ja, oder von mir aus nennt es Flashmobs, aber es ist halt einfach, es sind organisierte Veranstaltungen, es sind Demonstrationen unangemeldeter Art und eigentlich auch nach der Gesetzeslage müsste man mal prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ich kann das nicht sagen, ich bin keine Juristin. Auf jeden Fall, da kommt es zu gewalttätigen Übergriffen.
Mhm.
Und das ist etwas, finde ich, anderes als zu sagen, das darf man nicht mehr sagen oder ich bekomme Widerspruch für meine Thesen. Ja, aber das soll ja auch so sein. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass jemand übersensibel reagieren würde, sondern dass an einer bestimmten Stelle gesagt wird, das ist nicht in Ordnung oder das ist auch nicht mehr in Ordnung.
Mhm.
Und da geht es auch nicht darum, irgendwelche Leute abzuhängen, sondern die Perspektive derer einzunehmen, die auch betroffen sind. Und aber auch zu erkennen, und das kommt mir in dem Gespräch wirklich zu kurz, dass wenn es Betroffene gibt, dann gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die Täterinnen oder Täter sind, ohne dass sie ein Messer in der Hand haben. Aber auch Worte, wissen wir, können verletzend sein, können Gewalt ausüben. Und das wird irgendwie negiert. Also da wird halt von Betroffenen und Nicht-Betroffenen gesprochen. Und das hieß ja, Nicht-Betroffene wären auch überhaupt nicht involviert in das Geschehen. Und das ist ja nicht wahr.
Ja.
Sondern die Nicht-Betroffenen sind ja in aller Regel die, von denen Gewalt ausgeht oder Macht.
Ja,
so.
Das finde ich auch ein bisschen unglücklich argumentiert, mindestens. Also zu sagen, ich bin von Veganismus betroffen und andere sind von Veganismus nicht betroffen, ist natürlich es klingt witzig, ist aber auch eine falsche Gegenüberstellung, das hört man ja schon. Oder zu sagen, du bist von Rassismus betroffen, ich aber nicht. Ja,
das war
in welchem Sinne nicht?
Das war der Moment, an dem ich mir wirklich an den Kopf gefasst habe, als Richard David Precht ein Ernstes meinte, es gäbe ja Feministinnen, die sich gegen den Konsum von Milch richten, vegane Feministinnen, es seien Frauen, die sich gegen den Konsum von Milch richten, wegen der Ausbeutung der weiblichen Kuh. Und da müsse er ja schon ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, er hat gesagt,
oder man könne es ernst nehmen und dann müsse man sich fragen, wie es dann, weiß ich nicht,
genau,
in 20
Jahren wie sehr wir das ausdifferenzieren wollen und so.
Ja. Die Frage ist ja berechtigt. Also wie wir in ein paar Jahren damit umgehen, ob wir uns diesen Grad an Singularität, das ist ja so ein Teil der Diagnose, dass das alles zu singulär wird und wir sozusagen nicht mehr mit einem groben Pinsel malen können, sondern alles so sehr fein nachzeichnen müssen und uns vereinzeln und zu sehr ins Individuelle gucken als auf Gruppengeschehnisse. Wie weit das Gesellschaft trägt und wo es sie hinträgt, ist ja eine berechtigte Frage. Wenn man diese Analyse teilt. Also wenn man sagt, das ist so und mit Reckwitz, den Flasspöhler zitiert, hat man eigentlich ein gut argumentiertes Buch, Gesellschaft der Singularitäten, um auf diese Problemstellung zu gucken.
Kannst du mir kurz sagen, wer Reckwitz ist?
Reckwitz ist ein Soziologe, den haben wir auch schon häufiger zitiert und ja, das mit den Singularitäten ist
seine These. Das heißt nicht, dass ich mich daran erinnere.
Das macht auch nichts. Das aber zusammenzubringen mit Empfindlichkeit ist zumindest, es ist eine These und die kann man ja prüfen. Mhm. Also zu sagen, das hängt eng zusammen damit, dass wir uns bewusst geworden sind unserer eigenen Innerlichkeit und der Innerlichkeit anderer. Das ist ja wirklich ein historisch gewachsenes Phänomen. Das wird es in dieser Weise so nicht gegeben haben, noch vor einigen Jahrhunderten. Das zumindest für Europa gilt, dass das auch mit den literarischen Zusammenhängen eng verquickt ist, dass wir zum Beispiel den Briefroman kennen, dass irgendwann Menschen anfangen, sich in die Haut anderer versetzen zu wollen oder deren Innenleben überhaupt begreifen zu wollen, dass daraus auch eine andere Form von Rücksichtnahme folgt als die, naja, man muss halt zusammenleben, aber eigentlich gilt das Recht der stärkeren Person, ist auch klar. Aber das zusammenzubinden und zu sagen, und damit kaufen wir uns ein, dass wir uns alle total vereinzeln, weil wir so gefühlig sind, weil wir dazu sentimental sozusagen auch sind. Das ist eine These, die stark ist und die an vielen Stellen, glaube ich, gut argumentiert ist. Aber es knirscht an einigen Stellen dann auch im Gebälk, wenn man es zu einfach macht.
Ja, das ist halt, also ne, an der, es wird halt immer so, naja, so ein bisschen populistisch argumentiert, auch so von den Beispielen, die da angebracht werden. Und mir persönlich ist dieses Gespräch viel zu undifferenziert und zu schablonenartig, zu eng. In einigen Teilen von der Sichtweise her, ne, wer wird denn eigentlich betrachtet und von wem gehen denn da zum Beispiel Machtverhältnisse aus? Mhm. Das findet überhaupt nicht statt in der ganzen Debatte. Und das finde ich halt schwierig. Und was ich mich gefragt habe, ist, kommen wir überhaupt weiter oder bringt es uns weiter, wenn wir in der Form auf Sensibilität gucken? Also weil, und ich meine, das bringt sie ja, also das bringt zumindest Flasspöhler zwischendurch an, wir haben ja dieser Sensitivität oder Sensibilität ja auch einiges zu verdanken.
Ja.
Und ich finde, weil ich nämlich gerade auch schon gesagt habe, Sensitivität und Sensibilität, weil die so eng beieinander hängen und ich weiß, dass du eine Definition hast.
Ja, ich habe
Was müssen wir da auseinanderhalten?
Also, ich bin brav und zitiere auch, wie Frau Flasspöhler das schön rausgearbeitet hat und habe darüber hinaus dann noch so ein bisschen links und rechts geguckt. Es ist folgendermaßen. Zu unterscheiden ist vor allen Dingen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit. Mhm. So. Und nach ihrer Lesart, ich finde, das hat was für sich, könnte man sagen, Empfindsamkeit ist das Aktive. Das ist so eine Leistung. Empfindsam zu sein ist genau das, was ich eben sagte. Das haben wir aus der Literatur gelernt. Da geht es darum, sich Gefühlen hinzugeben. Es geht aber auch darum, Moralität gegenüber der Fühllosigkeit in Stellung zu bringen. Also zu sagen, das ist gefühllos, das reine Vernünfteln. Wir brauchen dem gegenüber auch Empfindsamkeit und zwar eine aktive Empfindsamkeit. Die kann man in der Natur aufsuchen mit Rousseau, die kann man im Spiel aufsuchen mit Schiller und so weiter. Also da gibt es dann Positionen, die das vertreten. Insgesamt geht es da um die Fähigkeit seelischer Anteilnahme, würde ich sagen.
Empathie im Prinzip.
Ja, deswegen. Wir hatten ja auch schon mal was über Empathie.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn ich, jetzt sage ich das Böse, das ist auch, ich fühle mich immer so schlecht, andere abzuurteilen, die tolle Bücher schreiben, weil ich schreibe diese tollen Bücher nicht und so, aber ich finde halt, man kann dann eher Breithaupt lesen, den wir schon mal hier hatten, über die dunklen Seiten der Empathie.
Da erinnere dann hat man, ich mich dran.
Das ist eine sehr differenzierte Darstellung. Mhm. So. Okay, aber darüber hinaus waren wir jetzt bei Empfindsamkeit und das liest Svenja Flasspöhler als den aktiven Part und wie gesagt, da könnte ich durchaus mitgehen. So, und Empfindlichkeit demgegenüber wird gelesen als das eher Passive, also das, was uns widerfährt, die Fähigkeit zur Reizaufnahme, das ist erstmal auch rein biologisch, wie sind wir mit Sinnen ausgestattet, um Reiz zu verarbeiten und aufnehmen zu können. Das heißt aber auch bezüglich unseres Gefühlslebens, dass es da um Erregbarkeit und dann eben auch um Verletzlichkeit geht. Also wenn wir fragen, wie empfindlich ist jemand, ist die Frage auch, wie leicht ist der reizbar? Und da macht sie ja im Gespräch auch schon deutlich, und das, auch das finde ich absolut legitim, reizbar heißt latent auch immer aggressiv. Also das finde ich eigentlich den spannenderen Zusammenhang, wie innerhalb der Empfindlichkeit so eine Spannung und ein Paradoxon herrscht, dass ich einerseits empfänglich bin für Reiz, mich das andererseits aber aggressiv macht. Also dass es Empfindliche nicht heißt, dass ich gleichzeitig dadurch empfindsamer würde, sondern ich werde vielleicht im Gegenteil empfindungsloser dadurch oder zumindest nicht freundlicher. Das wäre meine Lesart. Ich glaube, es geht viel um Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit. Aber sie spricht dann halt wörtlich von einer betroffenen Perspektive, die man sich damit einhandelt, und von Dünnhäutigkeit und Reizbarkeit. Und ja, ihre These ist, dass man diese betroffenen Perspektive vermitteln muss mit der nicht betroffenen Perspektive. Und das ist das Problem, was du eben genannt hast, glaube ich. Dass zum einen damit nicht der ganzen inneren Tragweite dieses Paradoxons Rechnung getragen ist, sondern das ist noch sehr viel differenzierter und sehr viel spannender. Also wie ich durch die Einsicht darin, dass andere auch schmerzempfindlich und vulnerabel sind, auch Lust empfinden kann. Das wird auch kurz im Buch thematisiert, in diesem Gespräch aber nicht, das ist das eine. Und man muss sich dann natürlich fragen, wer sind denn diese Nicht-Betroffenen? Wovon sind die nicht betroffen? Sind die nicht von Dünnhäutigkeit betroffen? Sind die nicht von Reizbarkeit betroffen? Oder sind die nicht betroffen von der Dünnhäutigkeit anderer? Sind die anders empfindsam? Gibt es da qualitative Unterschiede oder quantitative? Wie viel Empfindsamkeit darf ich mir leisten, sozusagen? Und das finde ich die sehr viel spannenderen Fragen eigentlich, als zu sagen, ja, sind wir vielleicht alle viel zu dünnhäutig und trauen uns deswegen jetzt nicht mehr ordentlich miteinander zu sprechen.
Ich finde es halt interessant, dass wir in einer gemeinsamen Welt, in der wir leben und in der Menschen ja Betroffene sind,
ja,
auf der anderen Seite von Nicht-Betroffenen gesprochen wird, aber dann sozusagen die aus der Situation herausgehoben werden. Die werden sozusagen als Nicht-Betroffene aus nicht mehr Teil der Situation, sondern die mit der Außenperspektive. Was ja insofern interessant ist, möchte ich es mal nennen, weil sie ja ein Zutun haben zu dieser betroffenen Perspektive. Ja? Also jemand ist ja nicht betroffen aus dem Nichts heraus, sondern aus der Interaktion heraus. Ja. Und dieser Zusammenhang der Interaktion wird aufgelöst. Also durch die Begrifflichkeit gibt es eben Betroffene und Nicht-Betroffene. Das heißt, es gibt welche, die können von außen drauf gucken. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, was ich zum Beispiel über Rassismus gelernt habe, sind ja die nicht von Rassismus Betroffenen häufig die, von denen Rassismus ausgeht.
Ja, ja.
Ja? Das heißt, deren Perspektive ist ja häufig, aber wieso, das war doch nicht so gemeint.
So, genau.
Ich bin ja kein Rassist.
Ja, und genau da, finde ich, müssen wir über Haltung sprechen, über Kontext sprechen, über auch Historizität unserer gewachsenen Standpunkte und nicht darüber, wie empfindlich jemand ist. Das ist an der Stelle einfach nicht das Thema, wäre mein Eindruck.
Genau.
Wobei sie sich ja, das muss man jetzt auch deutlich sagen, genau mit dem Problem auseinandersetzt, das du eben genannt hast, und sagt, warum darf mein Roman oder darf der Roman einer schwarzen Frau, warum muss der ins Deutsche übersetzt werden, auch von einer schwarzen Frau? Warum darf ich als alter weißer Mann das nicht übersetzen? Darf, das, also ich mache hier Airquotes, ne? Das finde ich auch
es
immer
ist
so.
Ja nicht dieses,
hat niemand jemals gesagt, dass das nicht darf? Entschuldigung. Also warum soll das falsch sein? Und sie wehrt sich ja dagegen und sagt, dann ziehen wir, sie nennt das ontologische Einfühlungsgrenzen. Wenn wir sagen, du kannst dich in mich gar nicht einfühlen, weil du nicht betroffen bist. Das seien Grenzen, die wir gar nicht ziehen sollten. Und da bin ich nicht so sicher, wen wir fragen sollten, welche Grenze zu ziehen sei. Ob wir dann nicht lieber die Individuen fragen.
Finde ich tatsächlich auch, weil natürlich kann man das nicht pauschal sagen, sondern es kommt wirklich da auf die Kontexte an. Es kommt darauf an, zum Teil auch auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn man sich aber jetzt mal anguckt, von wo nach wo übersetzt werden soll, nämlich aus dem Amerikanischen ins Deutsche, wenn wir uns mal angucken, wo hier die Rassismusdebatte ist, dass sie ungefähr 20 bis 30 Jahre hinter der in den USA hinterherhängt.
Ja, und ja auch sowieso nochmal ganz andere Kontexte hat. Also
eben so. Und dass wir sozusagen jetzt gerade am Anfang stehen einer öffentlichen, keiner wissenschaftlichen. Die Wissenschaft ist dem ja häufig vorgelagert und dann gelangt es aber ja nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Also wenn wir über Kolonialismus reden, dann ist es etwas, das jetzt so langsam in der Öffentlichkeit anguckt. Kommt. Und wenn man sich das überlegt, dass das wirklich echt lange gedauert hat, dann ist das schon echt so ein bisschen bedauerlich.
Und sich dann dem gegenüber irgendwie mal so eine Karte anguckt. Welche Länder waren eigentlich noch nicht besetzt von England auf der Welt?
Ja, auch zum Beispiel. Stelle, es tut mir leid, wenn ich so lache, es ist nur dann deswegen.
Nee, es ist ja wirklich so zynisch, dass einmal, aber ich finde auch dieses Lachen, ne, das ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist mir bei diesem Gespräch und beim Nachverfolgen der Argumente und beim Überlegen, was ich dazu sagen kann, häufig schwierig geworden. Und jetzt kann man daraus natürlich machen, mir geht es genau wie denen, ich traue mich ja gar nicht mehr, das und das zu sagen und dann wird das schwierig und so. Und diese kleinen Momente stelle ich an mir fest, dass ich Angst habe, mich irgendwie unbeliebt zu machen. Man will ja geliebt und anerkannt werden mit dem, was man sagt, alles unschön, ne? Man versucht sich richtig zu positionieren, nichts Unliebsames zu sagen. Aber was ja auch häufig fehlt, ist, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht irgendwie lachend über die Shoah sprechen, aber Humor im Sinne von einer liebevollen Haltung untereinander, wenn man spricht, macht vieles sehr viel leichter aussprechbar. Und da wäre schon ein Punkt in der Debatte, über den ich auch lieber reden würde als über Empfindlichkeit, über falsche Ernsthaftigkeit. Wenn sie falsch ist, also wo sie so tut, als würde sie eine Sache verteidigen mit totaler Ernsthaftigkeit und in Wirklichkeit geht es um ganz andere Debatten, so, da muss ich kotzen, das ist bigott, ja, dann ist mir lieber, man trifft sich auf eine Weise, weiß, ich werde verletzen, es wird mir auch wehtun, es wird schwierig werden, aber ich erkenne dich als Person an, du erkennst mich als Person an. Und wir können im besten Fall drüber lachen, dass wir so in den Netzen unserer Sprache zappeln. Wenn uns das gelingt, wenn wir in einer entsprechend privilegierten Position sind und nicht wirklich verletzt, wenn es uns nicht schwer gemacht wird, überhaupt zueinander zu kommen, dann gibt es eine Ebene, auf der wir miteinander sprechen können. Und da fehlt mir wirklich häufig eher sowas wie Freundlichkeit, Güte, Humor, Akzeptanz. Und wenn das da ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Empfindlichkeit das Problem ist. Wirklich nicht.
Genau, aber ich finde, dann kommt es auch darauf an, wer miteinander spricht.
Ja,
und in diesem Gespräch wird halt sehr viel über Menschen gesprochen, denen eine Empfindlichkeit oder eine
unterstellt wird.
Genau, Überempfindlichkeit. Also ne, die Empfindlichkeit an sich, finde ich, ist noch nicht das Problem. Ich finde auch, dass irgendwie diese Empfindlichkeit sehr negativ wegkommt.
Ja.
Das ist so diese beleidigte Leberwurst-Attitüde, die da immer so mit drinsteckt.
Dünnhäutig.
Genau.
Das wird ja noch dazu mit dem Weiblichen assoziiert. Notabene.
Richtig. Genau. Und aber auch mal zu reflektieren, ob diese Empfindlichkeit nicht vielleicht auch angebracht ist.
Ja.
Also eben dieses dicke Fell abzustreifen, das man sich aus Gründen zugelegt hat, ne? Wo man mal überlegt, wo kommen die Leute denn her? Ich glaube, wir haben auch keine synchrone Empfindlichkeit und auch keine synchrone Empfindsamkeit in der Gesellschaft. Plus, ich finde das, und das kommt mir auch zu negativ weg, ich finde, dass wir glücklicherweise in einer Zeit leben, in der wir genau darüber sprechen können, in der es uns insgesamt als Gesellschaft so gut geht, dass wir diese Themen anfassen können. Und es ist ja auch wichtig, meiner Meinung nach, diese Themen anzufassen. Irgendwas hupt hier, oder?
Es piept oder so, ne?
Ja. Whatever. Wenn ihr das gehört habt, es waren weder Rita noch
akustisch
ich.
Sensibel.
Wir wissen nicht, wer es sonst
war.
Naja, aber dass das nicht synchron ist und dass wir das dass es deswegen immer zu Spannungen kommt, und dass jetzt aber eine Zeit ist, darüber zu reden und dass das ja auch wirklich gut ist. Es geht ja nicht nur um empfindlich und Empfindsamkeit, es geht ja vor allen Dingen, und das ist ja der Kern des Ganzen, es geht ja um Macht.
Ja.
Es geht in aller Regel um Macht, um strukturelle Machtverteilung. Und in diesem Gespräch kommt es so rüber, als sei das sozusagen eine Ausrede, die man hätte, dass man sich immer auf die Strukturen beruft, die schuld seien. Aber wenn man sich die Debatten anguckt, dann steht das ja wissenschaftlich sehr gut untersucht da.
Boah,
diese Strukturen
auch schon
sind
eine Weile.
Genau, diese Strukturen sind vorhanden. Das finde ich übrigens erschreckend, wenn man in so in ältere Tagesschauen guckt, ja, ne, was da so diskutiert worden ist oder das sich dann auch mal mit diesen so 80er, 60er, 20er Jahre Feminismus beschäftigt und so denkt, ach du Scheiße, ja, wir waren alle schon mal so klug und wir haben es dann einfach wieder vergessen.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen bitter auch.
Ja, angesichts dessen gelassen zu bleiben, fällt schwer. Es ist sicher angeraten zu sagen, oh, diese Frage, wie ist es dann in 20 Jahren? Genau. Der neue Film mit Jacques Poupou. Jetzt müssen wir auch noch Badesalz in die Literaturliste
aufnehmen. Finde ich super. Ich nehme Badesalz. Wobei, auch Badesalz kann man jetzt nicht mehr unvoreingenommen und unkritisch rezipieren. Ja. Weil das ist halt Humor der 90er.
Ja.
Und ich finde gut, dass wir das überwunden haben.
Ja.
So, aber ich glaube, über gereizt.
Das darüber geht. Dürfen wir noch, und über das Tamagotchi davon. Ich glaube, über Technik darf man fröhlich lachen, ohne dann irgendwie einen Knoten im Kopf zu kriegen. Also was Flaßpöhler ja macht, ist das als Errungenschaft durchaus zu loben.
Das stimmt.
Passiert.
Das
im Buch
Gespräch.
Passiert das. Das ist ein großer Gewinn, das zu können. Es ist nur falsch, die Ambivalenzen zu übersehen und sich zu sehr auf die eine Seite zu schlagen und die andere zu übersehen. Und ich weiß nicht, ob diese Gegenüberstellung und dieser Dualismus der Debatte gut tut. Meine Vermutung ist, das ist ein bisschen zu hart in Oppositionen gedacht. Also zu sagen, da ist auf der einen Seite Sensibilisierung und auf der anderen Seite Disziplinierung und die gehören aber eigentlich zusammen. Ja, 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 klar. Oder auf der einen Seite ist Singularität und auf der anderen ist Pluralität und Gesellschaft und auch das gehört zusammen. Dann sind wir so, ja. Ja.
Ja, das habe ich, genau, das macht sie ja im Gespräch tatsächlich auch und dann denke ich auch ja, aber mir fehlt dann irgendwie noch so ein Schritt weiter eigentlich.
Man müsste dann halt sehr genau, glaube ich, reinzoomen sozusagen und deutlich machen, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nicht in der Unterscheidung dieser Dualität. Es gibt diese Dualitäten, es gibt diese Begriffe, die man sicher auch gegeneinander in Stellung bringen kann, wenn man das möchte. Aber was sie an aktuellen Problemen, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, aufwerfen, ist nicht unbedingt in diesen Kategorien gut verhandelt.
Ich finde auch den Lösungsansatz ein bisschen schräg. Ehrlich gesagt, wenn das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mit ihren Gefühlen nicht gut klarkommt, weil sie keinen Ausdruck finden oder weil wir nicht gelernt haben, diese zu reflektieren, dann ist doch die Lösung nicht, seid weniger empfindlich. Das habe ich jetzt in der Form nicht rausgehört, aber das ist so,
nee,
das bleibt so offen. Aber was mir so wenig lösungsorientiert in den Raum gebracht wird, ist einfach zu sagen, naja, aber wenn wir diese Ambiguität der Gefühle haben, diese Gefühlsspannungen, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir aus einer Zeit der Aufklärung kommen, der Ratio und so, warum legen wir nicht mehr Energie da rein, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir eben diesen Gefühlen Raum geben können, auch diesen Ambivalenzen in den Gefühlen, die wir haben. Warum lernen wir nicht einen besseren Umgang damit? Warum bemühen wir uns nicht darum, eine Sprache dafür zu finden? Und ich finde, das ist ja genau das, was ja eigentlich passiert, wenn Menschen sagen, sorry, wir heben jetzt hier mal die Hand und möchten bitte eine gesellschaftliche Debatte über Diskriminierung, über Rassismus, über sexuelle Gewalt haben. Denn wann fangen wir an, eine Sprache zu finden für Missstände?
Ja, und das ist halt mein Erleben auch, dass es eher in diese Richtung geht, als dahin, dass man auf der Ebene verbliebe. Ich fühle mich aber nicht gut mit dem Gespräch. Das passiert auch, dass ein Gespräch abgebrochen wird mit diesem Scheinargument. Und dann muss ich sagen, okay, wenn es auf der Ebene verbleibt, dann können wir auch tatsächlich nicht miteinander sprechen. Ich kann ja jemandem nicht sagen, nee, tust du nicht, du fühlst dich nämlich gar nicht verletzt. Also wenn das so ist, dann muss ich das ernst nehmen. Aber dann kann ich das nicht rationalisieren und in Argumente rückübersetzen und dann kann ich darüber nicht streiten. Wenn einer sagt, ich fühle mich verletzt, so will ich nicht sprechen, dann muss ich sagen, okay, tut mir leid. Also muss ich auf emotionaler Ebene antworten oder das Gespräch abbrechen. Da gehe ich völlig d'accord. Wenn das so ist, aber ich erlebe das gar nicht so oft, wie gesagt, dass diese Position da verharren würde, dass man sagen würde, ich fühle mich aber verletzt und deswegen will ich das Gespräch nicht. Sondern es ist eher so, wie du es schilderst. Ich lege mal den Finger darauf, wo überall Verletzungen sind. Ich mache die sowohl historisch als auch strukturell mal sichtbar und ich führe sie dem Diskurs neu zu. Das heißt, ich verbleibe gerade nicht auf der Ebene des individuell emotionalen Empfindlichen, sondern ich mache es zugänglich einer Debatte, die längst hätte geführt werden dürfen. So. Und für die wir kein Vokabular hatten. Jetzt habe ich Flaßbühlers These auch noch ein bisschen anders verstanden, weil sie ja sagt, aus dem, was sie an Empfindlichkeiten so beobachtet, folgert sie, es gebe ein problematisches neues Begehren nach Eindeutigkeit, weil diese ganzen Ambivalenzen und Pluralitäten so schlecht ausgehalten werden. Und das bei gleichzeitiger totaler Differenzierung der funktionalen Lebensbereiche. Das hat dann Precht gesagt. So, der sagt, wir da am Arbeitsplatz dürfen wir aber keine erotischen Wesen sein und da und so.
Ganz ehrlich,
und ich denke, bla, bla, bla. Da, Entschuldigung, aber das wissen wir, dass die Lebensbereiche funktionalisiert und differenziert sind, dass Menschen aber anders sind. Ja. Okay, das.
Ja, aber so, also das, was ich daraus verstanden habe, dass ich weiß, ich will überhaupt nicht so über dieses, in dieses Gespräch so, weißt du, wenn so viele das nicht mitbekommen haben.
Ja, aber
es,
man muss ja prüfen, ob an den Thesen was dran ist. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, es gibt ein neues Begehren nach Eindeutigkeit, weil wir überfordert sind mit dieser ganzen Last an Differenzierung, wenn wir überfordert sind mit diesen Ambivalenzen, wenn das Gefühlige so anstrengend daherkommt, dann ist es ja nur logisch, dass wir Eindeutigkeit fordern und dass wir uns auch irgendwie rigide abschneiden, wo es zu wuselig wird in uns und in den Debatten. Und dann würde ich mitgehen und sagen, das ist ein Problem. Also wenn wir ständig versuchen, nur Komplexität zu reduzieren, da wo wir auch mal Komplexität zulassen sollten, dann finde ich das problematisch. Daraus aber zu folgern, wir hätten eine sterile Gesellschaft und ihr absolutes Signum sei die Selbstzensur.
Ja, ist, ich nicke heftig.
Das sehe ich nicht. Ich sehe da keine kausale Verbindung. Das mag es geben. Das ist auch ein Phänomen, das in diesen Bereich gehören kann. Aber ich sehe da eher, wenn überhaupt, Korrelationen als Kausalitäten.
Ich sehe da vor allen Dingen Machtverlust, ehrlich gesagt. Also wer hat denn das Gefühl, er, auch pun intended, ne? Also er dürfe nicht mehr Erotik am Arbeitsplatz. Wenn das nämlich heißt, ja, dass man nicht immer die ganze Zeit irgendwie den Kolleginnen ins Dekolleté starren kann oder nicht am Vorbeigehen darf und mal einen Klaps auf den Hintern. Ja gut, tut mir leid, ist halt nicht angebracht, hat auch mit Erotik am Arbeitsplatz nichts zu tun, weil Erotik nicht sexuelle Übergriffigkeit ist. Dass diese Begriffe an der Stelle nicht differenziert werden und dass Erotik auch im Konsens passieren kann, auch am Arbeitsplatz, das gerät halt völlig unter den Tisch, weil ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, wer nach Eindeutigkeit fragt, ist eigentlich Herr Precht und nicht die Gesellschaft an sich. Also da nimmt sich jemand sozusagen als Pars pro Toto und sagt, naja, ich fühle mich, eigentlich ist es eine Selbstaussage, ich fühle mich unsicher, weil ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem Selbstverständnis in dieser Welt nicht mehr unhinterfragt agieren. Und da kann ich nur sagen, ja.
Ja, ist ganz sicher irgendwie provokant gefragt oder sich ironisch in eine Position versetzt, die andere haben könnten, mag alles sein. Ich frage mich nur, genau wie du, wer diese Position tatsächlich vertritt, ob die wirklich das Problem sind. Also,
Sind sie nicht. Sie sind, also das ist eine Betroffenheitsperspektive tatsächlich von denen, die gerade einen Machtverlust erleben und die daran erinnert werden, dass andere Menschen auch Rechte haben.
Ja, zumal das ja eben nicht Selbstzensur bedeutet. Das kann schon bedeuten, dass ich mich selbst anfange zu zensieren. Und dann muss ich das aber auch gar nicht schlecht erleben. Das mache ich an mir übrigens auch. Ich sage bestimmte Dinge nicht mehr, die mir vorher vielleicht durchgerutscht wären. Ich würde das aber nie Selbstzensur nennen. Das ist schon wieder so ein Begriff, bei dem ich grüne Pickel kriege.
Warum ist es nicht Erkenntnisgewinn? Warum ist es nicht Einsicht? Ja, Intelligenz, Intelligere heißt ja Einsichtsfähigkeit, wenn ich das richtig, wurde mir mal nahegelegt.
Ich kann mir auch mal was abschneiden. Zäsur. Ich kann auch mal sagen, nee, das versage ich mir jetzt. Mein erster Impuls wäre sicher, das zu sagen. Ich sage es jetzt aber einfach mal nicht. Das kann ich aber auch aus Freundlichkeit machen oder weil es da nicht hingehört. Oder
weil ich auch aus Empathie, weil ich eine andere Person nicht verletzen möchte.
Es gibt sehr gute Gründe und ich glaube eben, dass es auch gar nicht nötig ist, das an so vielen Stellen zu tun, wie immer behauptet wird. Sondern
ich verstehe auch nicht, warum das schmerzhaft sein soll, ehrlich gesagt. Also warum soll es schmerzhaft sein, darauf zu verzichten, eine andere Person nicht zu beleidigen?
Ja, so anstrengend, so diszipliniert durch die Welt zu gehen, während man so undiszipliniert viel besser
Ich wollte gerade was sagen, aber dann müssen wir hier wieder piepsen, das geht nicht. Hört doch einfach die Folge Urlaub in Bulgarien.
Ja, genau. Sehr schön.
Da haben wir über das Schimpfen gesprochen.
Ja. Es kann halt gut sein, dass da, wo die Menschen sagen, ach, ich muss mich dauernd selbst zensieren und das darf man ja gar nicht mehr sagen und ich darf überhaupt nicht reden, wie ich eigentlich will. Das nehme ich auch ernst erstmal. Das ist ja auch eine Aussage, wo man dann sagen muss, okay, dann höre ich dir jetzt mal zu. Das ist ja wirklich auch was, was man als schmerzhaft erleben kann, dass man das Vokabular nicht mehr benutzen kann, was man mal benutzen
durfte.
Ich dachte,
das Zuhören.
So, ja, das auch. Bis die Ohren bluten. Aber es geht mir ja nicht darum, den anderen irgendwie seine Standpunkte wegzunehmen oder sein Vokabular zu beschneiden, sondern mir geht es darum, dass wir nur diskursiv zueinander kommen, wenn wir gegenseitig Rücksichtnahme üben und unsere eigenen Standpunkte so diskursiv in Geltung bringen, dass sie diskutabel sind. Und das sind sie nicht, wenn ich eine beleidigte Leberwurst bin. Natürlich nicht, weder aus der einen noch aus der anderen Richtung. Dann kann ich nur sagen und den Raum verlassen. Und das geht aber auch nicht, wenn ich den anderen ständig durchbeleidige. Das geht nicht.
Und ich finde, wir sind ja auch noch gar nicht an der Stelle. Ne?
Nee,
wir sind ja überhaupt gerade mal an der Stelle, wo irgendwie so Sachen aufbrechen, ne? Wo Debatten wieder auch angestoßen werden. Das sind ja auch, und das finde ich das Erschreckende, je mehr ich mich damit beschäftige, immer zu sehen, oh Gott, das sind keine neuen Debatten. Wir debattieren das zum hunderten, tausendsten Mal inzwischen in der Gesellschaft. Und dann gibt es immer so eine Phase, in der wird debattiert. Und dann gibt es so eine Erprobungs- und Umsetzungsphase, habe ich das Gefühl. Und dann gibt es so eine Status-Quo-Erhebung und dann kommt die nächste Runde.
Das ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche, dann gründet man so einen Kreis und dann darf man so über Missbrauchsfälle mal reden und dann dürfen die Laien
jetzt
mitreden.
Jetzt habe ich schon wieder unpassend
nee,
gedacht,
aber
ich nicht
nee,
wusste,
es ist nicht unpassend, weil es, nein, es ist aber wirklich, wenn man sich anguckt, ist es natürlich, sind da Opfer dabei und das ist überhaupt nicht zum Lachen, aber was da gemacht wird, ist
lächerlich.
Also zynisch und lächerlich. Es ist ein lächerliches Einholen von Perspektiven, weil es dann an den Machtstrukturen bricht.
Genau.
Fertig aus. Egal wie sehr die Mehrheiten anderer Meinung sind, dann wird von oben diktiert, nö, ist aber nicht so, dankeschön, und dann ist Ende. Und da, wo das passiert, da habe ich massive Probleme. Also da, wo man Leuten sagt, so, dann führt mal schön die Debatte, wer wo irgendwie sich verletzt fühlt und hintenrum macht man mit den Machtstrukturen, die längst etabliert sind, einfach weiter. Da finde ich das auch schlimm, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern unseres diskursiven gesellschaftlichen Problems ist. Ich möchte das auch nicht glauben, vielleicht auch so.
Eine Sache, die ist so unausgesprochen geblieben, aber ich glaube, eine Sache, auf die da auch abgezielt wird, ist dieses Thema White Fragility. Also es ging ja auch um das Thema Snowflakes, also empfindlich, aber auch einzigartig, also dadurch eine Einzigartigkeit zu erlangen. Das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern das Thema ist sozusagen darauf hingewiesen zu werden von einer betroffenen Person, dass man als nicht betroffene Person Auslöser einer empfindlichen Reaktion ist.
Mhm.
Ja, so. Und darauf dann aber wieder so empfindlich zu reagieren, dass man dicht macht, ja, dass man sozusagen eine Abwehrreaktion, das kommt dann zum Beispiel gar nicht zur Sprache, weil da findet tatsächlich aufgrund von Empfindlichkeit eine Verhärtung statt, das ist ja schon auch Thema, die auch ungut ist, die dann auf beiden Seiten zu Verhärtungen führt.
Absolut.
Das heißt, was wir eigentlich lernen müssen, ist mit unseren Empfindlichkeiten umzugehen und sie nicht als Grundabwertung, glaube ich, der Person zu verstehen.
Ja.
Und das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, es ist insofern angesprochen, als dass es hier häufig zusammengebracht wird mit den Begriffen von Schwäche und Stärke.
Oh ja, stimmt, das macht sie.
Das fand ich auch
nicht so
schwierig, also dass das Sensible, das Weibliche und damit das Schwache ist. Das ist ja nicht so, dass sie sagt, dass das so ist, sondern dass das immer noch so verhandelt wird.
Es ist übrigens eine sehr geschlechterbinär geführte Diskussion.
Absolut, genau. Was ja Teil des Problems ist. Ich sage ja holzschnittartige Thesen, so bei bestehender Pluralität. Schwierig, aber man muss ja irgendwie Diskurs
wo
sortieren.
Wo ist denn der Kern des Männlichen?
Ja. Hä? Im Pimmel? Verstehe ich nicht. Ist doch klar.
Mann, Rita, jetzt müssen wir piepsen.
Rita hat Pimmel gesagt. Ja, aber ich habe es derart übertrieben gesagt, dass es, glaube ich, nicht gilt. Nee, wirklich, also wo man sich fragt, warum muss das jetzt so eng geführt werden, ist doch, da sind wir wirklich nicht an der Stelle.
Nee.
Das darf man anders sehen. Aber diese Schwäche und Stärke, auch da, es hat ja wieder was für sich, das zumindest mal so zu beleuchten und zu fragen, warum ist das Sensible tendenziell das Schwache? Ich glaube nicht, dass das stimmt, wenn man genauer hinschaut, weil die Entwicklung von mehr Sensibilität, wie gesagt, auch sehr starke Ergebnisse gezeitigt hat. Dafür argumentiert sie ja auch. Und das wäre meine klare Gegenthese, es ist nicht zu viel Sensibilität schwach und es herrscht auch nicht zu viel Sensibilität im Diskurs, sondern es geht um qualitative Unterschiede in den Sensibilitäten. Also wie ist meine Sensibilität beschaffen, ist die viel interessantere Frage als wie empfindlich bin ich eigentlich oder wie empfindlich ist der andere oder die andere oder.
Ja, oder auch die Suche nach dem Grund, ne? Also warum reagiere ich eigentlich an einer bestimmten Stelle empfindlich und worauf weist mich das eigentlich hin?
Genau.
Also den Kern würde ich gerne beleuchten, ne? Um zu gucken, warum reagiere ich da so empfindlich drauf? Was sind denn eigentlich, was geht damit einher? Was wird da in Frage gestellt? Ich glaube, es geht vor allen Dingen häufig darum, wer wen in Frage stellen darf und was in Frage gestellt wird. Also welche Selbstverständlichkeiten da in Frage gestellt werden. Und natürlich ist das oder kann das einfach erschütternd sein, ne?
Total.
Also, weil es um das Selbstverstehen geht.
Ist auch sau anstrengend. Ich habe auch das Gefühl, das unterliegt dem Diskurs, ist doch alles so anstrengend, wenn man das jetzt alles beachten muss. Ich so, ja, ist sehr anstrengend, das ist richtig.
Ja, aber es ist erstmal anstrengend und dann erreicht man ja sozusagen ein neues Level und natürlich kann man da nicht, also auch dieses
menschliches Miteinander ist ja an sich auch immer sehr anstrengend.
Total. Und es ist ja auch nicht, dass man einmal so eine Sache verstanden hat und denkt so, da bleibe ich jetzt stehen. Nee,
natürlich nicht.
Ja, sondern also ja, ich kann verstehen, dass man da stehen bleiben will, weil es dann wieder anstrengend wird, aber es wird ja nicht passieren. Also wenn uns die Debatte nicht herausfordert, dann werden uns die Umstände herausfordern.
Ja.
Und ich fürchte, wir sind auch, und das waren wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, waren wir das schon immer. Also menschliches Leben ist schon immer eine Ansammlung auch von Herausforderungen.
Ja.
Und ich kann das ja als Befürworterin des Chaos sagen, ja, die Ordnung ist eine Illusion.
Ja.
Um uns rum ist Chaos und dann ist Ordnung natürlich etwas, das Sicherheit gibt und Halt und ist natürlich anstrengend, wenn das in Frage gestellt wird in unordentlichen Zeiten, wie zum Beispiel eine Pandemie, was ja also absurd ist, ist, dass eine unordentliche Zeit so viel Ordnung und Struktur verlangt, um sie überstehen zu können, aber gut.
Naja, ist ja
der Weltgeist.
Eine mögliche Antwort, ne, zu sagen, wir müssen dann so und so reagieren und es besteht ja meistens, wenn das Pendel nach zwei Seiten ausschwingt, wenn das eben so aufgehängt ist, dass es nur nach zwei Seiten kann. Ich glaube nicht, dass wir von einem solchen Pendel hier reden, wenn es um Gefühle geht. Aber wenn man es so konstruiert, dann ist es nur logisch, wenn man sagt, jetzt schlägt es nach der Seite aus, dann wird es wahrscheinlich nach der anderen Seite auch erstmal weit ausschlagen. Und dann pendelt es sich eben ein, die Amplituden werden ein bisschen ruhiger und so, wenn man das so betrachten will. Ich denke halt nur, dass es die falsche Metapher ist. Also wenn wir sagen, es war dann vorher zu viel Stärke und zu viel Eindeutigkeit und jetzt ist es zu viel Differenzierung und zu viel Empfindlichkeit. Mein Empfinden ist, dass das an der Sache nicht total vorbeigeht. Da ist schon vieles dran, was Ausschnitte unserer Gesellschaft beschreibt oder Ausschnitte unserer Probleme. Aber es bringt jetzt nicht auf den Punkt, womit wir es zu tun haben. Und das hat mich irritiert auch in der Aufnahme, dass Menschen dazu, also sehr viel klügere Menschen als ich, haben irgendwie alle gesagt, so die trifft jetzt mal den Nagel auf den Kopf. Und genau das ist unser Problem. Und mit dem Buch mag das sein, aber mit der Debatte, so wie sie in den Medien geführt wird, nach meinem Empfinden eher nicht. Wir müssten drüber reden, wo unsere, wie du schon sagst, wo unsere Empfindlichkeiten liegen und warum sie da liegen, wie sehr wir uns davon betreffen lassen, was sich dann ändern soll auch. Das ist auch eine gute Frage, finde ich.
Ja, definitiv.
Und dann nicht nur, ja, mehr Resilienz natürlich oder Precht sagt mehr Gelassenheit, auch meinetwegen, ja.
Mhm.
Aber die kriegt man ja nicht.
Das war das Einzige, wo ich zugestimmt habe, wo ich gesagt habe, ja, es wäre natürlich super, wenn wir die Diskurse gerne hitzig führen, danach aber wieder durchatmen.
Ja.
Also ich bin ja eine große Freundin des Diskutierens und Debattierens, ja, und bin da auch leidenschaftlich und laut und vertrete da heftig meine Standpunkte und bin da auch während der Debatte uneinsichtig. Die Einsicht kommt dann irgendwann später.
Das ist bei mir auch so. Besonders, wenn er mich kritisiert. Entschuldigung.
Ja, nee, dann ist Feierabend. Das geht sowieso nicht.
Klar.
Aber genau, aber danach irgendwie miteinander wieder am Tisch zu sitzen und über was anderes zu sprechen und das irgendwie einfach in Ordnung zu finden, das kann man schon machen. Also das ist ja irgendwie nichts, was nie stattfindet.
Nö.
Ich finde so seltsam, dass diese Debatten als so rausgeschält werden,
mhm,
und dann so stehen bleiben. So ist es ja eigentlich nicht, mhm, oder? Also klar, wenn wir jetzt irgendwie im Netz sind, ne, da gelten …
Ja, wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus. Das kann schon sein, dass vieles davon so ist und ich …
Da gelten so ein bisschen andere Gesetze, aber nicht, weil oder viele machen es nicht, weil sie sagen, ich habe keinen Bock drauf oder mich interessiert deine Meinung nicht, sondern wenn es darum geht, es werden halt wirklich Menschen auch geblockt, ne?
Mhm.
So, und zwar wegen einer Aussage, weil die zum Beispiel aggressiv war.
Mhm.
In dem Moment, wo sich jemand in aggressiver Form an einer Debatte beteiligt, ja, und jemanden persönlich angreift,
mhm,
oder niedermacht, kann man, finde ich, durchaus sagen, pass auf, du bist nicht Teil meiner Debatte. Weil wir auch häufig das Phänomen haben, dass eine Person mit ganz vielen Leuten gleichzeitig diskutieren muss. Das,
mhm,
ist ja keine 1-zu-1-Situation oder von mir aus auch eine 1-zu-5-Situation, wie wir am Tisch sitzen und dann gegenseitig uns die Bälle zuwerfen,
mhm,
sondern häufig ist eine Person, die eine These in den Raum wirft und 1000 Personen, also theoretisch sogar noch viel, viel mehr, ne? Aber
ja,
es können zahlreiche Personen gleichzeitig auf diese These antworten in der einen oder anderen Weise.
Mhm.
So. Und dass man dann anfängt auszusortieren und sagt, okay, mit dir kann ich diskutieren, weil du vernünftige Argumente bringst und du beleidigst mich eigentlich nur in der Natur, mit dir kann ich nicht diskutieren,
mhm,
finde ich an der Stelle legitim. Das hat aber nichts mit Empfindsamkeit zu tun. Es hat auch ein bisschen was mit einer Aufmerksamkeitsökonomie zu tun im Sinne von, was kann ich eigentlich leisten an,
mhm,
Debatte? Man kann das natürlich auch alles ignorieren und stehen lassen.
Mhm.
Ja, aber da, wo es dann wirklich dann auch zum Beispiel justiziabel wird oder strafbar wird, wäre es auch nicht richtig, das zu tun. Das heißt, man muss in der Form und in dieser Gesprächssituation, die einfach eine deutlich andere ist als eine analoge, einen Umgang mit der Situation finden.
Mhm.
Und da geht es nicht ausschließlich um Empfindlichkeiten oder Empfindsamkeiten. Und es hat auch nichts dazu mit zu tun, finde ich, dass man sich da in eine Schwäche begibt, wenn man dann sagt, pass auf, diese Meinung lasse ich nicht zu, weil sie keine Meinung ist, sondern eine Beleidigung und Herabwürdigung der Person,
hm,
oder rassistisch oder antisemitisch oder was auch immer, ist das durchaus legitim.
Hm.
Ich muss ja Diskursräume an der Stelle tatsächlich verwalten.
Ja, genau. Und verwalten heißt ja nicht, ich muss sie nur als meinen persönlichen Schutzraum definieren und alles aussperren, was mich potenziell irritieren würde. Das kann man sicher so machen.
Mhm.
Dann geht es aber mehr um Selbstdarstellung und dann geht es ja sowieso nicht um Diskurs. Also, aber
ein großer Teil der ganzen Nummer ist Selbstdarstellung.
Okay, und dann kann man sich beschweren und sagen, hier geht es ja nur um Selbstdarstellung, mein Gegenargument wird gar nicht gehört. Okay, das ist ja dann ein gültiger Befund, den man machen kann. Aber wenn im Diskurs, wie du es schilderst, Positionen sozusagen, ja, was heißt sortiert, aber ja doch nach Kriterien bewertet werden und ihre Argumentenlage sozusagen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn sie unter 1 ist, dann eben nicht mehr wahrgenommen werden, dann ist das ja vielleicht einfach der Rationalität dieses Gesprächsraumes geschuldet. Aber was jetzt in der Debatte ja ständig in Geltung gebracht wird, ist, dass wir nur noch in Schutzräumen unterwegs seien und wir uns gar nicht mehr, das war jetzt auch so eine Pfaller-These, den zitiere ich gerne nachher auch noch, dass wir uns gar nicht mehr sozusagen erwachsener Sprache bedienen, also dass wir uns gar nicht trauen, mal einen rauszuhauen, weil es ja dann sowieso gecancelt wird oder so. Und das, wie gesagt, ich erlebe es nicht so. Man kann damit ganz sicher einige Debatten beschreiben, aber ich glaube, dass es in diesen Debatten dann sowieso nicht um argumentativen Diskurs geht. Und das jetzt zusammenzubringen mit, das liegt alles daran, dass wir so empfindlich geworden sind, das ist mir zu schnell. Das überspringt so ganz viele Ebenen und Differenzierungen, die man noch mit einziehen müsste, zumal Sensibilisierung ja auch nicht das Gegenteil von Disziplinierung ist, sondern ich durch Sensibilisierung ja eine Disziplinierung lernen kann.
Ja, vielleicht auch sogar eine Selbstdisziplinierung, genau, die gar kein Äußeres mehr braucht, ja, sondern irgendwie intrinsisch
dann
motiviert ist.
Dann ist sie dann eben nicht Zensur, sondern sie ist, wie du sagst, ein Zugewinn und eine andere Art von Komplexität meines Denkens und Sprechens. Dann ist es auch nicht einfach reagieren auf, wie man jetzt halt gerade spricht, sondern vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, eine Mehrsprachigkeit. Ich weiß ja, wie ich in verschiedenen Räumen mit wem wie sprechen kann. Und das ist sicher schwierig, wenn ich potenziell Millionen Menschen adressiere, wie es im Internet ja ist. Das
ja
kann ja nicht funktionieren, ist ja klar. Aber dass es da zu Schwierigkeiten kommt, muss mir halt klar sein. Und dass ich dann meinen eigenen Standpunkt finden muss und meine eigenen Kriterien, das ist auch klar. Und ich glaube eben, dass sich diese Art, Diskurse diszipliniert zu führen, eben auch über Empfindsamkeit lernen kann. Nicht nur darüber, ich kann die sicher auch rational lernen, ich kann die auf ganz vielen Wegen lernen, aber mich einzufühlen, ich würde sogar auch eher über Empathie argumentieren. Wie gesagt, Breithaupt ist mir da näher, auch in der differenzierten Darstellung. Das ist doch ein legitimer Weg. Also, dass es nicht nur darum geht, stell dich nicht so an, sondern stell dir vor, wie es wäre, das jetzt mit anderen Augen zu lesen. Und wenn man beides tut, dann geht es ja auch nicht nur um Gefühligkeit. Das ist ja die Stärke bei Empathie. Es geht um ein Einfühlen, ja. Es geht aber auch um ein Eindenken. Das ist eine intellektuelle Leistung. Es ist nicht so, dass ich dann mal so eben irgendwie mein Herzelein aufmache und dann den anderen Menschen total verstehe. Das ist ja Blödsinn. Also wenn uns das ein paar Mal im Leben passiert, ist das sehr schön und sicher irgendwie eine drogenähnliche Erfahrung, aber es ist halt auch sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass es harte Arbeit ist, mich in jemanden einzudenken und einzufühlen und da irgendwie auf den Punkt zu kommen. Und dann wird es nur logische Konsequenz sein, dass ich mein Sprechen auch diszipliniere. Nicht immer und nur, aber auch.
Ja, und Disziplinierung ist ja noch nicht Zensur.
Nein.
Also,
nein.
Und ich verstehe, was ich halt nicht verstehe oder was mir so fehlt, ist der Erkenntnisgewinn. Also, wo liegt denn in dieser These, in dieser Ausarbeitung der Erkenntnisgewinn, außer zu sagen, naja, ich habe im Prinzip, also zumindest, das ist jetzt eine gefühlige These, ja. Ich habe Angst, dass die Debatte zu sehr ausdifferenziert. Ich glaube, dass sie das an einigen Stellen tut. Also in individuellen Bereichen glaube ich schon, dass sie das tut. So. Mhm. Und ich glaube, das werden wir auch nicht verhindern. Also alle Debatten fransen irgendwo in den Rändern aus. Aber ich glaube, im Kern sind wir wirklich noch, also gerade bei diesen Debatten um Rassismus, um Geschlechtergerechtigkeit, wir sind noch so an der Basis, dass mir sozusagen die Befürchtung viel zu weit geht und irgendwie schon 12 Schritte voraus ist vor der eigentlichen Betrachtung des Phänomens.
Ja,
so.
Ich gehe an ganz vielen Stellen nicht so mit. Ich mache zum Beispiel nicht die Erfahrung, dass Menschen grundsätzlich mit Komplexität so rasend überfordert wären. Also natürlich mit einem zu viel von allem, ja, aber nicht mit Komplexität. Es gibt ja auch sowas wie die Leichtigkeitslüge, dass alles so easy und in kleinen Häppchen sein müsste, stimmt ja nun auch nicht.
Snackable Content, mein Lieblingswort.
Ja, Blödsinn, stimmt gar nicht. Und Menschen sind auch nicht zu doof dafür, komplexen Fragen nachzugehen, gedanklich. Egal welche Menschen übrigens. Was ich wohl als Erkenntnisgewinn oder als Zugewinn an Thesen verstanden habe, ist, das kommt relativ spät erst, dass das im Prinzip ein Plädoyer dafür ist, die Möglichkeiten unserer Freiheit gut zu nutzen.
Mhm.
Und Flasspöhler macht daraus den Begriff der empathischen Energie, was ich dann wiederum wie gut nachvollziehbar finde, wenn es um sowas geht wie ein Denken und ein Fühlen, dann ist das eine Form von Energie. Und sie sagt, es ist problematisch, dass wir das derzeit, das ist ihre These, hauptsächlich negativ nutzen, um Menschen zu blockieren, um zu sagen, mit dir spreche ich nicht, um zu sagen, du übersetzt dieses Buch nicht, du gehörst nicht hierhin und so weiter. Das ist eine Negativnutzung, also negare, verneinend, ganz klar nicht im Sinne von schlecht, sondern einfach abschneidend. Und sie würde es gerne positiv nutzen. Sie nennt das nach oben und nach unten, was ich auch ins Kleine und ins Große, da würde ich
in
anderes,
die Schwäche und in die Stärke.
Ja, würde ich ganz anderes Vokabular nutzen,
ja.
Aber der These folgen zu sagen, wir würden es gerne ponere setzen, positiv nutzen für die Möglichkeiten, die sich da auftun. Da würde ich absolut mitgehen. Nur, wie gesagt, ich denke, das passiert.
Das denke ich nämlich auch, weil die Perspektive ist, es geht konkret um das Buch von Gorman. Hm. Ne? Und darum, dass es eben von schwarzen Autorinnen in Deutschland übersetzt werden soll. So. Und das ist ja erstmal eine Öffnung, ja. Also das ist ja erstmal ein In-Geltung-Kommen von Menschen, die ansonsten ja nicht in Geltung kommen. Es ist ja im Prinzip, wenn man möchte, ja, kann man sich auch auf die Perspektive stellen und sagen, es ist ja positiv besetzt, weil es den Raum öffnet für Menschen, die einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben, die sozusagen sich, ne, oder die empathisch einfach näher dran sind, weil sie einen ähnlichen Bezug haben,
ja,
möglicherweise.
Das, ja, und ich wehre mich halt gegen diese Formulierung darf oder darf, genau, nicht. Wenn ich der Sprache mächtig bin und das übersetzen kann als weißer Mann, dann mache ich das, meinetwegen, ja, wenn ich das unbedingt machen möchte. Also.
Genau, und in dem Gespräch geht es mir tatsächlich auch zu sehr um Hautfarbe,
ja,
sozusagen als äußeres Merkmal und eben nicht als soziales und historisches,
ja,
Konstrukt. Das wird da also im Gespräch nicht thematisiert. Vielleicht sind sie sich darüber bewusst, aber
ich
sie
hoffe,
machen das nicht kenntlich.
Ich hoffe, dass das der Subtext ist.
Genau, aber es wird halt nicht kenntlich gemacht, dass sie sich darüber bewusst sind.
Ja,
und das ist, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil es geht wirklich um das soziale Konstrukt dahinter. Und ich finde es, also gerade wenn wir nach Deutschland gucken, wo es wirklich noch sehr viel rassistische Diskriminierung gibt in den Arbeitsfeldern Medien, ne? Das bricht ja auch,
ja,
und das merken wir ja auch, das bricht in den letzten 1, 2, 3 Jahren auf, wo sich wirklich sehr aktiv um Diversität bemüht wird. Die Menschen kommen jetzt nach vorne, nicht weil sie plötzlich irgendwo gefunden werden, sondern weil das alles Leute sind, die schon jahrelang in Medien arbeiten,
ja,
aber eben unsichtbar sind,
ja,
und die jetzt eben einfach sichtbar werden. Und das für mich persönlich, und ich glaube, da reden wir nämlich über Perspektive, ist das eine positive Entwicklung. Und das ist ein positives Besetzen. Und das eben heißt eben nicht, du darfst nicht, sondern du darfst.
Ja, ja. Ja, es wird dann häufig imaginiert. Es ist aber so ein Schreckgespenst, wenn dann einer darf, dann dürfen die anderen ja nicht. Mhm. Auch dies darf man historisch kontextualisieren und sagen, selbst wenn das so ist, dann ist es jetzt so. Und dann ist es auch
gar nicht so schlimm.
Auf eine Weise fährst du, also auf andere sicher nicht. Aber ich gehe ja nicht mit bei dieser Diagnose.
Richtig.
Und dann ist es halt schwer, mit den Folgerungen aus dieser Diagnose irgendwie diskursiv umzugehen, wenn man schon denkt, so ein Syllogismus besteht ja erstmal aus Thesen und Argumenten und am Ende kommt irgendwie so ein Schluss raus, aber wenn da Brüche drin sind in der logischen Argumentation, dann tut man sich halt schwer.
Und mir fehlt die Selbstreflexion an der Stelle, zu sagen, ich spreche aus, ne, ich muss aber auch sagen, und das hätte man ja durchaus einfügen können, ich spreche aus der Perspektive,
ja,
einer weißen Philosophin, westlich,
ja,
geprägt, lalalala.
Ja.
Mitunter machen wir das hier, nicht weil wir so toll sind, sondern
weil
wir versuchen, uns
das bewusst
zu halten.
Weil mich das halt auch nervt. Seitdem es mir klar ist, nervt mich das. Ich wäre gerne 87 Frauen und Männer und alles dazwischen. Ich wäre gerne Personen, die ich nicht bin.
Ja.
Ich fände das halt total großartig.
Ich hätte vor allen Dingen gerne, genau, die Zeit, all diese Perspektiven wahrzunehmen.
Ich würde das auch alles gerne leben. Nee, natürlich nicht alles. Also den Schmerz, der mir widerfährt, den natürlich nicht gerne leben. Aber es wäre ein Zugewinn, das zumindest ins Leben holen zu können. Und ich bin dankbar, dass das reingeholt wird in Debatten, dass das in unser Denken und unser Vokabular eindringen darf. Und dann gucke ich doch nicht darauf, wie vulnerabel ich da bin. Ja, natürlich, das kann meine Machtposition verletzen, das kann erodieren. Das ist aber auch jetzt echt mal dran, dass das erodiert. Ja, naja, und mir fehlt vor allen Dingen halt der Zusammenhang zu so größeren Prozessen, dass das auch so, es wird kaum thematisiert, also jetzt in dieser Debatte, über die wir sprechen, im Zusammenhang mit, also wenn wir über Singularität reden, dann Reckwitz macht das, aber andere machen das dann überhaupt nicht, dass man sagt, warum denn, auf welchem Fundament ist der gewachsen, woher kommt das denn?
Mhm.
Man kann jetzt natürlich gucken, wie historisch und in der Literatur die Empfindlichkeit und das Sentiment vorgekommen ist und in welcher Weise und so, man kann aber auch mal politisch fragen, zum Beispiel, wie war das mit Imperialismus, Kolonialismus und dann Nationalismus, also das wieder klein machen zu wollen und eigene Identitäten zu behaupten und was heißt auf dieser Basis Partikularismus? Rassismus? Mhm. Wo kommt der her und wo sind dann eben Schwierigkeiten und Untiefen? Und ich finde eben, dass man das, da sind wir uns dann doch zu ähnlich und haben zu wenig gestritten, dass man das mit der Machtperspektive verschränken muss, dieses Thema, definitiv, um auf eine diskutable Debatte zu kommen.
Wo sie auch tatsächlich eines meiner Kernthemen ja mit anspricht, ist die Aufarbeitung des Holocaust und der Shoah, ne? Wo sie ein schwieriges Vokabular benutzt, muss man auch sagen. So, jetzt muss man sich ja überlegen, was haben wir aufgearbeitet und was haben wir nicht aufgearbeitet. Und wir wissen inzwischen, dass die Täter- und Täterinnenperspektive viel zu kurz gekommen ist. Ja. Nicht im Sinne von, wir müssen diese Perspektive hören, sondern im Sinne von,
danach
wo kommen
haben wir gar nicht gefragt.
Ja, genau, Kontinuitäten. Ja. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Also wir haben eine Erinnerungskultur, in der sich die Opfer des Nationalsozialismus irgendwie um Erinnerungskultur und Aufklärung bemühen. Aber was ist denn mit den Nachfahrinnen und Nachfahren? Oder wie mir dann korrekterweise nahegelegt wurde, warum sprechen wir da von NachfahrInnen und nicht von Familienangehörigen?
Ja.
Ja, also was ist denn mit denen? Was ist denn deren Aufgabe? Was ist denn deren Teil an Erinnerungskultur, an Aufarbeitung? Und ja, das passiert zum Beispiel im Einzelnen. Es gibt Einzelpersonen, die beschäftigen sich mit dieser Familiengeschichte, aber es passiert wenig öffentlich, es passiert wenig in Geschichtswissenschaften.
Ja, vor allen Dingen kaum.
Also nicht auf der persönlichen.
Auch noch institutionell.
Institutionell, ja, den BND haben wir uns ganz gut angeguckt, ne? Aus
ja,
Gründen.
Aber wie unsere Schule aussieht und warum, wie unser
genau
Militär aussieht und warum.
Ja, wer Geschichtswissenschaften fortgeschrieben hat, was
ja
da erforscht worden ja ist, ne? Frauen im Widerstand,
ja,
seit wann werden Frauen als politisch handelnde Wesen betrachtet und dann eben ihnen auch entsprechend Wertschätzung beigemessen und so. Also auch da stecken noch so viele Dinge und Debatten in den Kinderschuhen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist jetzt die Übersensibilität. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach notwendig, ja, da erstmal überhaupt eine Sensibilität für zu entwickeln und darauf gestoßen zu werden, dass da Lücken sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, und auch das ist berechtigt, ne? Man kann sich nicht nur immer so selbstreferenziell mit den letzten 100 Jahren beschäftigen,
ja,
da steckt noch viel mehr dahinter und wir müssen auch die anderen großen Bezüge sehen, ne? Und dann, weil wenn wir beim Nationalsozialismus stehen bleiben, dann gucken wir nicht auf Kolonialisierung und so ganzen, ne, Entwicklungen. Auch richtig.
Mhm.
Ne? Also auch da, es ist super komplex,
ja,
finde ich. Aber als Beispiel ist es deswegen nicht geeignet an der Stelle, glaube
ja,
ich, wollte ich sagen.
Für die Komplexität glaube ich schon. Also wie du jetzt sagst, ne, es ist so hochkomplex, dass man dem gegenüber sich erschlagen fühlen kann von der Menge an noch zu tuenden Dingen, Aufgaben. Man kann das spannend finden natürlich, man kann das aber auch sehr verängstigt betrachten und denken, oh Gott, was kommt da alles raus? Habe ich viel Verständnis für auf persönlicher Ebene. Aber zum einen ist es wissenschaftlich einfach notwendig, dahin zu gucken, wo noch unaufgeklärt, nein, was heißt unaufgeklärt, wo noch Arbeit zu tun ist, wissenschaftliche Arbeit zu tun ist. Das ist ja häufig auch interessant.
Ja, aber auch individuelle Arbeit.
Auch individuelle, klar. Das kommt in den Debatten dann zu wenig vor. Und das dann so auf die Fahne zu schreiben, ich kann mich dann aber gar nicht mehr richtig verhalten, wenn ich das alles weiß, das verstehe ich halt häufig nicht gut. Also das höre ich schon manchmal, ja, angesichts dieser großen Fülle. Und wenn man dann weiß, dass man all diese Schwierigkeiten sozusagen schon mitgeerbt hat und wie soll man denn dann noch und so. Und dann denke ich mir, ja, wie machen? Also es geht ja trotzdem darum, einen Alltag zu leben, in dem ich moralische Entscheidungen treffe.
Das zum einen, zum anderen versuche ich darüber, und es gelingt mir natürlich nicht an allen Stellen, aber auch mehr Verständnis für andere Personen zu entwickeln.
Ja.
Also durch die eigenen Erfahrungen, durch die eigene Sensibilität in der Sache, ne, durch das eigene Wissen darum, was ich alles lernen musste, ne, wie ich auch Sprache entwickeln musste, wie ich überhaupt mich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe und das auch erst in den letzten 7 Jahren.
Mhm.
Also im Hinblick auf meinen eigenen Lernprozess kann ich so viel nachsichtiger sein mit dem Lernprozess anderer Leute. Und ich glaube, das wird mir auch zu wenig als Gewinn formuliert. Ne?
Ja,
also
das
dass
stimmt.
diese diese Sensibilität, wenn wir sie entdecken, auch dazu führen kann, dass wir nachsichtiger mit unserem Umfeld umgehen, weil wir irgendwie lernen, naja, wir haben es halt alle irgendwie nicht so drauf. Mhm. Ja? Wir machen alle Fehler.
Ja.
Und da, und ich glaube, daraus kann dann eine Form von Gelassenheit entstehen, dadurch, dass wir miteinander nachsichtig sind, dass wir lernen, uns hinzuweisen und gleichzeitig aber auch nachsichtig sind mit den Fehlern, weil wir wissen, das kann eine Entwicklung anstoßen und wir können alle dazu lernen. Und dann ist doch schon viel gewonnen.
Ja.
So. Also und da finde ich, muss keine Verhärtung hin.
Nö, und das haben wir ja spätestens mit Hannah Arendt gelernt. Sie sagt natürlich, kann man Vergangenheit vermeintlich nicht ändern. Man kann sich aber verzeihen zu ihr Verhalten. Und verzeihen heißt keineswegs irgendwie Läppchen drum machen und nicht mehr hingucken, sondern im Gegenteil eine aktive Auseinandersetzung. Und auch mit der Tragik leben, die das für das eigene Leben bedeutet. Und wir können uns nicht niemals richtig verhalten. Ich glaube, da haben wir letztens lange im Seminar drüber gestritten, es wird auch keine Sprache geben, die wirklich alle meint, so sehr wir uns darum bemühen und dann irgendwie so hässliche Formulierungen, lange Satzmonstrositäten fabrizieren. Irgendwen grenze ich damit noch aus. Aber wenn meine grundsätzliche Haltung ist, ich will im Sprechen eigentlich Offenheit signalisieren, dann ist schon was gewonnen. Und ich muss nicht zu schnell sagen, ha, kann ich ja sowieso nicht schaffen, dann versuche ich es auch gar nicht erst.
Oder es weist mich jemand darauf hin und dann sage ich einfach, vielen Dank für den Hinweis, hätte ich natürlich erwähnen können oder habe ich nicht erwähnt, tut mir leid, ich war überfordert. Ist der auch etwas, wo einem kein Zacken aus der Krone bricht?
Da muss man aber üben und dieses Üben ist absolut anstrengend.
Man muss üben und man muss sozusagen bereit sein, in der Hierarchie runterzukommen. Ne?
Das stimmt,
also
ja.
Das ist ja auch, und das ist, glaube ich, das, was mit Statusflexibilität gemeint ist, dass man sowohl, also gleichzeitig zum Beispiel Lehrender und Lernende sein kann.
Mhm. Ja, das ist schon das, so eine Haltung.
Ja, ich finde das
irritiert
total,
häufig.
Ist es auch total
alle
schwierig.
Alle beteiligt.
Aber es ist irgendwie, ich mag das zum Beispiel an der Arbeit eben mit Pferden oder so. Das klingt jetzt bescheuert, ne? Weil ich jetzt so Pferde trainiere.
Wo kommt das denn jetzt her? Nach dieser Debatte spricht sie über Pferde. Jetzt müssen wir doch über das Reitgespräch von Judith
Nein, bitte Dennis nicht. Scheck bitte nicht. Das ist ganz verstörend. Das bleibt hier ein Insider, bitte.
Ja.
Nee, weil du tatsächlich immer, also oder ne, keine Ahnung, mit Kindern ist es ja auch so, wenn du dich
darauf
einlässt. Es ist auch
mit den Eltern anderer Kinder so.
Es ist mit den, ja, aber es ist häufig so, ich finde, da ist es so, ist die Fallhöhe relativ groß, ne? Also dass man
ja,
denkt halt.
Man wird
so,
aus Ecken kritisiert, wo man es erstmal nicht erwartet, dass
genau,
es so.
Genau, und wo man grundsätzlich ja mit einem Überlegenheitsgefühl
genau,
reingeht.
Genau, und dann stellt man fest, ach scheiße, die andere hat recht oder was, das ist aber unschön.
Ich sag nur, dann erklär es mir schlecht, Tante Nora.
Ja, genau, das kann ich schlecht erklären, genau.
Ja, so, und das, und eigentlich finde ich das aber immer angenehm, weil einem das so, um im Bild zu bleiben, vom hohen Ross herunterholt und wieder auf die Füße stellt, ja, das erdet unter anderem. Das ist nicht immer angenehm, ne? Manchmal landet man halt auch unsanft auf dem Popo.
Ja, aber Dreck ist ja offensichtlich so ein Thema, in den müssen wir zurück. Es wird ja auch kritisiert, zu viel, ne, hier, das sei ja dann alles so sauber und so hygienisch. Und so steril und so.
Noch, da liegt noch hier noch rum.
Und ich glaube auch, also Drecksensibilität darf man haben, auch in Debatten. Und mir darf doch mal auch ein falsches Wort entfahren. Ich darf es ja dann merken, sagen, mich entschuldigen. Das ist ja nicht so, dass dann mein Leben vorbei wäre. Es geht, glaube ich, nicht darum, alles hygienisch und sauber zu halten, sondern darum, welche Art von Dreck wollen wir denn fressen? Also und wo wollen wir hingucken? Also nicht jeder Dreck reinigt
und
den Magen.
Genau, und wie wollen wir eigentlich mit Sensibilität umgehen? Ja. Ja? Wollen wir das irgendwie einhegen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht nämlich da auch so ein bisschen darum, das einzuhegen und so Räume offen zu halten. Oder wollen wir einfach in entspannten, im Sinne von verzeihenden, großzügigen Umgang miteinander lernen, ja, in dem das dann Raum hat und auch das Verzeihen Raum hat, aber dem es tatsächlich ein Bestreben ist, miteinander im gegenseitigen Umgang sensibel umzugehen. Weil das, also ich stelle mir das anstrengend vor, aber irgendwie friedlicher als,
Ja, wie gesagt, ich glaube
vielleicht bin ich da auch zu romantisch.
Nee,
da bin ich überhaupt nicht romantisch.
Romantisch ist ja auch total anstrengend mit der ganzen Empfindsamkeit, mit der aktiven, ne? Und den ganzen Romanen, das will ja kein Mensch.
Nee.
Ich denke halt, Rosen. Wir dürfen genau diese Komplexität zulassen und sie vor allen Dingen als eine Stärke erleben. Das meint sie ja eigentlich auch mit empathischer Energie. Positiv nutzen sie als was Stärkendes erleben und nicht als was, was mich runterzieht und was mich klein macht. Nur, ich hab, wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen, ja, klar. Also anstrengend ist immer, anstrengend ist dieser imaginierte Ritter, der total fühllos mit den Dingen umgeht. Anstrengend ist sicher auch, was sagen Sie da, der Prenzlauer Berg, ja. Veganer, der so lieb zu seiner Frau ist, kann auch ein anstrengendes Leben oder auch ein unanstrengendes sein, das weiß ich doch nicht. Also wie das, und warum diese Überzeugungen?
Wo ist denn da der Kern der Männlichkeit?
Ich sag's nicht nochmal, aber ich weiß ganz genau, das wissen wir ja alle. Es ist ja so einfach mit den Geschlechtsidentitäten.
Ja.
Oh, nee, aber warum man das so gegeneinander halten muss, warum man immer diese Zerrbilder erst anmalen muss, um sie dann abzuwatschen, das ist so Watschen-Personen-Philosophie, stehe ich nicht drauf.
Ja, das ist zum einen, und warum man an der Stelle echt nicht die eigene Machtposition hinterfragt und so guckt, wer, also dieses …
Wozu denn?
Naja, es wird ja wirklich in einer Tour auch so gewertet. Und diese ständige Wertung darin, die empfinde ich als anstrengend, weil ich die Wertungen nicht teile. Und da reden wir über Weltbilder und Wertvorstellungen. Und das hat aber für mich per se erstmal nichts mit der theoretischen Philosophie zu tun, die dem innewohnt.
Nein.
Und an der wir
Nein.
ja was finden können.
Ja, haben wir ja getan, hoffe ich, im Diskurs
ja.
was dran gefunden.
Ja, ich hoffe, ich auch. Wie gesagt, ich bin ja philosophisch immer noch die nur so vor sich hin labert.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Ich habe das nicht gelesen, aber ich habe es mir angehört und war das Ergebnis dessen.
Ja, wir haben ja jetzt auch nicht das Buch referiert, wir haben schon sehr viel auf das Gespräch referiert. Das musst du dann brav verlinken, damit die Menschen das selber kontextualisieren können. Und wie gesagt,
das war im Prinzip gerade ein Fazit, ne?
Das haben wir getan. Wir haben aber auch auf die Begriffe geguckt und gesagt, warum ist Empfindsamkeit vielleicht nicht das gleiche wie Empfindlichkeit? Wo muss man es unterscheiden? Wo haben diese Thesen, dass es in der heutigen Gesellschaft maßgeblich um ein zu viel an Empfindlichkeit ginge, vielleicht was für sich? Wo sind aber auch Stellen, wo wir uns mehr Differenzierung wünschen dürften? Ich wäre zum Beispiel unbedingt dabei, das eher qualitativ als quantitativ anzugehen und dann auch nicht dual, sondern gerne auch an der Stelle eher plural, auch wenn es anstrengend ist. Und wir haben, glaube ich, viel über Haltung gesprochen, die vielleicht sogar interessanter ist, und über Kontext, der das Ganze eben auch nochmal neu rahmt und dann in einem etwas freundlicheren Licht erscheinen lässt und andere Phänomene beschreibbar macht als die, die dann jetzt konkret in diesem medialen Gespräch angesprochen wurden.
Genau, das einfach auch noch unter einer wirklich unglücklichen Überschrift steht. Also diese Kontextualisierung finde ich irgendwie.
Ja, aber das wird häufig so geil und eine Anleihe. Ja, ich werte dauernd. Klar. Das leiste ich mir auch. Ich glaube auch, dass es darum geht, den eigenen Standpunkt zu behaupten und ihn kritikabel zu halten.
Ja. Definitiv.
Also eine Entsagung meiner Standpunkte, das schaffe ich nicht.
Ich ja auch nicht, ohnehin, aber gut, so ist es halt. Rita, da du ja deinen Zettel hast.
Was habe ich denn wieder alles nicht gesagt?
Und meiner irgendwo rumliegt. Wirklich, ich habe das erste Mal so einen Zettel geschrieben.
Ja, auf meinem Zettel. Ich nehme ja immer so witzig. Weißt du, was da auf der Rückseite steht? Das kann ich jetzt nicht alles zitieren, aber das ist ein anderer Titel als Empfinden wir uns? Nee. Zu Tode, da steht feministisch, politisch, theologisch.
Haben wir jetzt über Theologie
nicht? Gar nicht. Es waren einfach nur ein Schmierzettel.
Kurz. Ja, okay.
Schmierzettel. Ja, so davon. Auf dem
Literaturliste.
Anderen Zettel, Literaturliste. Ich empfehle von Herzen Fritz Breithaupt mit zum einen Kulturen der Empathie, das ist von 2009, aber auch Die dunklen Seiten der Empathie, das ist eine Fortführung und Differenzierung dessen von 2017. Dann darf ich fröhlich Svenja Flasspöhler Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren empfehlen, aber vor allen Dingen empfehlen, auch das zu lesen, was sie dazu gelesen hat und vielleicht selber drüber nachzudenken. Im Kern der Sache ist unter anderem Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Da kommen diese historischen Anleihen her.
Mhm.
Es gibt noch ja, drei andere, die hatte ich mit drin, die gehören aber zum Themenkomplex, den wir vielleicht dann nochmal wann anders.
Sehr gerne. Hau raus. Was ist das nächste Thema? Nee,
lieber nicht. Da reden wir dann mal drüber. Ich nenne die jetzt nicht.
Nee. Das war ein Cliffhanger. Ich glaube, das ist der erste Cliffhanger.
Meinst du? Das wird sehr langweilig beim nächsten Mal.
Okay. Glaube ich nicht.
Robert Pfaller, Erwachsenensprache, hatten wir zitiert. Mhm. Aber auch noch einiges so im Umlauf. Und das habe ich nicht mitgeschrieben, weil ich keinen Stift hier liegen hatte. Worüber haben wir denn noch gesprochen? Badesalz? Och ja, heißt die CD.
Badesalz haben wir, genau. Oder die, wo da so, ne?
Die, wo da so, genau.
Genau, mhm. Ja. Baba, ich bin jetzt 42 Jahre und Elektroingenieur. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie ich mich waschen soll. Gereizt. Nächste Haltestelle, Mönchhofstraße. Fresse da vorne!
So, Rita ist jetzt in ihrem
Element. Ich bin im Modus, aber okay. Mir fällt nicht ein, was wir...
Hannah Arendt hattest du noch kurz angebracht. Wir können das nachreichen.
Ja, gut, also letzte Empfehlung, Robert Pfaller, Erwachsenensprache über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Das ist schon mal eine ähnlich steile These gewesen, die auch gar nicht in so eine ganz andere Richtung geht als das Buch von Flasspöhler und das von 2017.
Okay, das heißt, auch das keine neue Debatte. Eine, die sich nochmal im Kreis gedreht hat und sich jetzt nochmal anderweitig den ganzen Ding
neuen Ausdruck und neue Differenzierung erfährt, ja.
Vielleicht ist auch das einfach nur eine Suche nach Sprache. Ja. Nach Sprache, um die Phänomene zu beschreiben, die wir gerade einfach beobachten können.
Ja,
ne?
Das also, ist ja auch die Aufgabe von Philosophie.
Genau, von daher, ja, lasst uns fröhlich weitersuchen. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik zu dieser Folge habt, dann erreicht ihr uns unter rita-etwas-denkst-du-denn.de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Wir haben auch einen Twitter-Account, wo wir mit Millionen Followerinnen und Followern sprechen können. Es sind nicht ganz so viele. @wddd_podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine inzwischen wirklich schlecht gepflegte Facebook-Seite.
Wollen wir die mal abschalten?
Das können wir machen. Möchte, also wenn jemand von euch darauf besteht, dass wir da noch sind, dann sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten habt ihr auch zahlreiche andere Möglichkeiten, uns zu erreichen. Es ist tatsächlich so, ich schaffe es nicht mehr, alle Accounts zu pflegen und den meisten Austausch habe ich gefühlt inzwischen mit euch über Twitter, weil da einfach ganz viele Menschen sind, die Podcasts hören. Und genau, sagt uns gerne Bescheid. Ich habe was an unserem Steady-Account geändert. Und zwar konntet ihr ja bisher 1 Euro im Monat zahlen. Das heißt aber auch, es wird monatlich eine Überweisung, also eine Transaktion getätigt. Und das kostet für euch und für uns halt Geld. Wir müssen Transaktionsgebühren bezahlen. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, weil mich jemand freundlicherweise darauf hingewiesen hat, nicht ein Monatsabo abzuschließen, sondern ein Jahresabo. Das dann auch für 1 Euro. Ne? Das heißt, ihr würdet uns im Vorschuss sozusagen 12 Euro für ein Jahr zahlen. Wenn ihr da Lust drauf hättet, ihr könnt es umändern, ihr müsst es aber nicht tun. Und auch der Hinweis, ne, checkt eure Abos. Das macht man so am Anfang des Jahres immer ganz gut.
Alles raus, was man nicht braucht, auch wir.
Ja, definitiv. Ne? Also wir möchten natürlich nicht, dass ihr für irgendwas zahlt, was ihr vielleicht gar nicht mehr konsumiert. Wobei, wenn ihr uns nicht mehr
dann
hört.
Dann hören sie es auch nicht.
Dann hört ihr es auch nicht mehr. Tja, schade Schokolade. Nein, aber wir zahlen damit unser Podcast zu Hause, also wir zahlen den Webspace, den wir nutzen, um die Folge hochzuladen, um euch eine Website zur Verfügung zu stellen und ab und zu nochmal ein bisschen Equipment anzuschaffen. Also von daher, es ist bei uns gut aufgehoben und wir freuen uns natürlich über die Anerkennung und wir möchten es einfach für euch und für uns ein bisschen leichter machen in diesen ganzen Transaktionen, weil das ja inzwischen auch Gebühren kostet. Mhm. So, ne, also bei eurer Bank, bei unserer und so. Deswegen, ja. Das habe ich verändert zum neuen Jahr. Öfter mal was Neues. Ne? Man muss ja mit der Zeit gehen.
Ja.
Genau. Und ansonsten an der Stelle übrigens vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das in den vergangenen Jahren, kann man jetzt schon sagen, schon getan haben. Denn wir gehen jetzt in unser 5. Jahr, Rita.
Echt
2017
jetzt?
Haben wir angefangen. Krass. Und jetzt ist dieses 2022 und die erste Folge kam im Februar. Oh, voll krass, ne?
Danke, dass ihr mit uns altert.
Wir machen doch hier Gehirngymnastik.
Ich hoffe noch auf die Segnungen des Alters, aber bisher ist es mehr so ein Niedergang.
Hirnbindungsdehnungsübungen.
Ah ja, okay.
Ist auch ein schöner Podcast hier. Vielleicht ändern wir das um, dann tauchen wir im Alphabet auf.
Du wolltest
auf.
Doch einen mit A.
Ja, aber kann man
aber. Aber, sagen. Aber.
So, wir brechen das an der Stelle ab. Das führt ja zu nichts mehr und bringt auch keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Jahr mit uns verbringt. Wir freuen uns auf ein paar weitere Folgen und guck mal, wie regelmäßig wir das schaffen, solange diese Pandemie ist und uns im Griff hält. Bleiben wir, glaube ich, erstmal bei monatlich. Und wir gucken einfach, wie sich das alles entwickelt. Aber wir freuen uns auf jede weitere Folge mit euch. Also bis bald. Tschüss.
Tschüss.